Ja, ihr seht, wir leiden heute Morgen fast an Überfüllung. Die Corona-Panik hat wieder voll zugeschlagen. Lübeck hat die zweithöchste Inzidenz bundesweit heute. Und das hat viele dazu bewegt, zu Hause zu bleiben. Aber wir sind immer noch mehr wie zwei. Und Gottes Wort sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und es werden viele die Predigt heute Nachmittag auch im Internet hören können. Und sie tun es auch, ich weiß das. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass auch wenn wir eine kleine Herde sind, du bist mitten unter uns. Und du möchtest durch dein Wort mit uns reden heute Morgen. Und wir wollen deinem Heiligen Geist Freiheit geben, dass das passiert, dass das gesagt wird und dass wir das verstehen, was du willst, dass wir es verstehen sollen. Segne jeden Einzelnen, der gekommen ist. Sei du bei denen, die heute Morgen nicht hier sein können, aus Gesundheitsgründen, ganz besonders Jürgen, der heute wegen Kreislaufproblemen absagen musste. Aber auch andere, die vielleicht an Grippe erkrankt sind, wir wissen es nicht. Aber du kennst jeden Einzelnen und du vergisst auch keinen. Und wir danken dir jetzt für deine Liebe, für die Zeit, die wir mit dir haben dürfen. Segne uns über dein Wort. Amen. Amen. Ja, heute fängt die Allianz Gebetswoche an. Und zu meinem großen Erstaunen ist das Wochenthema der Sabbat. Und dann habe ich gedacht, da gehen wir doch am besten alle in die Adventgemeinde. Das war aber gestern schon. Die kennen sich damit aus. Vielleicht. Wir hatten ja schon, ich hatte das Thema schon mal angesprochen, als die Allianzbrüder hier waren, als die Allianzsitzung bei uns war und die 15 Pastoren zu Gast kamen. Und sie alle haben aus ihren Gemeinden erklärt, was für Probleme, Schwierigkeiten sie haben. Viele kommen nicht mehr, manche wollen nicht mehr kommen. Andere haben Angst zu kommen, wieder andere dürfen nicht kommen, weil es nur per Voranmeldung geht und so weiter. Und es gibt Streit unter den Geschwistern, die Geimpften schimpfen auf die Ungeimpften schimpfen auf die Geimpften. So ist das heute. Und schon damals hatte ich geguckt, was wird das Thema sein für die Allianzwoche, und da stand dann Sabbat. Und dann muss ja derjenige, der Gastgeber ist, auch die Andacht halten am Morgen. Dann habe ich das schon mal aufgegriffen und den Brüdern gesagt, wir wissen alle, in der jetzigen Zeit haben wir mehr Arbeit als in den Zeiten, wo wir diese Corona-Geschichte nicht haben. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wir brauchen Zeit zur Ruhe. Wir können unsere Arbeit nicht machen, wenn wir nicht die Ruhe haben, und auf Gottes Wort, auf den Heiligen Geist zu hören, der zu uns redet. Und das hat großen Anklang gefunden bei den Brüdern. Ich habe gestaunt darüber. Heute Morgen heißt das Thema, du sollst den Sabbat heiligen. In Deutschland gelten für uns 1816 Bundesgesetze. Mit 46.777 Einzelvorschriften und 3.131 Verordnungen und mit 39.197 Einzelvorschriften. Ich hoffe, ihr kennt sie alle und beherzigt sie alle. Hinzu kommen noch Landesgesetze und Regeln der Europäischen Union. Insgesamt wird die Zahl aller Einzelvorschriften, die einen Deutschen derzeit binden, auf rund 150.000 geschätzt. Das muss man sich mal vorstellen. Da ging es ja in Israel noch besser zu, das waren nur 602. Normalerweise ist man manche komischen Gesetze aus den USA gewohnt, wie zum Beispiel in Georgia dürfen während eines Picknicks keine Feuerwaffen benutzt werden. Oder Forellen zu fischen, während man auf einer Giraffe besitzt, ist in Idaho verboten. Und wer in Kalifornien eine Mausefalle aufstellen will, der benötigt eine Yachtlizenz. Diese Gesetze, die aufgrund von merkwürdigen Vorkommnissen ins Leben gerufen worden sind, lassen uns an den Kopf fassen. Aber keine Sorge, Deutschland ist nicht viel besser. In der Straßenverkehrsordnung heißt es zum Beispiel, Nacktautofahren ist erlaubt. Wer aber unbekleidet aus dem Wagen steigt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 40 Euro. Nach § 26 des Landesreisekostengesetzes in Nordrhein-Westfalen heißt es, wenn ein Beamter während der Dienstreise stirbt, so ist die Dienstreise beendet. Ja, das sind Vorgaben. Da lobe ich mir doch die 10 Gebote, die kurz und knackig, klar und deutlich sagen, was Sache ist. Und doch gibt es hier und da Diskussionen, was die Auslegung anbelangt, ganz besonders beim sogenannten Sabbatgebot. Wir lesen in 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Und da heißt es, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn noch deine Tochter, noch dein Knecht noch deine Magd noch dein Volk noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Ich hoffe, ihr habt das gehört in eurer Geschäftigkeit. Gott hat uns die 10 Gebote gegeben, damit wir ein glückliches, erfülltes Leben haben. Nur was heißt das jetzt genau in Bezug auf das sogenannte Sabbatgebot? Wozu dieses 4. Gebot? Ich möchte ein paar Aufklärungen geben dazu. Zuerst, das heißt es mal, vergiss nicht den Ruhetag. Zunächst sollte sich Israel an den Ruhetag erinnern. Der Name Sabbat bedeutet einfach nur Ruhe. Erinnere dich an den Sabbattag, heißt mit anderen Worten, vergiss nicht, dir einen Tag in der Woche freizunehmen. Halte diesen Tag heilig. Den Tag heilig halten bedeutet, dass im Gegensatz zu den anderen Tagen der Woche für diesen Tag etwas Besonderes gilt. Es ist eben der Tag des Herrn. Und wir sollen an diesem Tag unsere Aufmerksamkeit noch stärker auf Gott richten, als wir es hoffentlich ohnehin tun. Und es gibt eine feste Abfolge. Drittens sollte der heilige Ruhetag einer von 7 sein. In Vers 9 heißt es, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Tage tun, aber der 7. Tag ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Das Segensmuster der 10 Gebote lautet, 6 Tage arbeiten und ein Tag ausruhen. Also nicht auf der faulen Haut liegen und sich von der allgemeinen durchbringen lassen, sondern arbeiten. Aber dann zum Beispiel nicht 42 Tage durcharbeiten und dann 6 Tage Ruhe, sondern der 7. Tag soll Pause sein. Das heißt aber nicht, dass der Sabbat, also der Ruhetag, der letzte Tag der Woche oder der erste Tag der Woche sein muss. Das Gebot sagt einfach, arbeite 6 Tage und einen Tag Ruhe aus. Jeder 7. Tag soll ein Ruhetag sein. Ja, so ist das. Bei mir ist das zum Beispiel der Montag, der Ruhetag, der sogenannte Pastorensonntag. Wer sonntags immer arbeitet, braucht einen anderen Tag, um auszuruhen. Also keine faulen Tricks. Das Gebot soll zu 100% gehalten werden, darf nicht umgangen oder hintergangen werden. Zum Beispiel indem man sagt, klar, ich halte das Gebot, aber dafür können doch dann meine Mitarbeiter und meine Tiere rund um die Uhr arbeiten, sonst läuft ja das Geschäft nicht. Ist ja auch eine Möglichkeit. Nein, alle sollen eine Ruhepause haben. Dass gewisse Berufsgruppen aufgrund ihres Schichtdienstes am Sonntag arbeiten müssen, das steht ja außer Frage. Dann ist man aber gehalten, sich in der Woche einen Tag als Ruhetag auszuwählen, den man stattdessen frei bekommt. Der grundlegende Punkt hier an dem vierten Gebot ist, darum hat der Herr den Sabbat geheiligt. Gott selbst hat es so gehalten. Am siebten Tag hat der Herr nach 6 Werktagen ausgeruht, wie es in 1. Mose 2, Vers 2 und 3 steht. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, den Gott schuf, als er es machte. Was ist Gottes Absicht mit dem Sabbat? Wichtig ist, dass wir das vierte Gebot richtig verstehen, dass Gott uns damit segnen und nicht einschränken will. Er will, dass wir ein erfülltes Leben voller Freude haben. Und frag mal die, die ständig ausgepowert sind, wie viel Freude die haben. Die Bibel sagt, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehren wird, wenn du ihn ehrst, sodass du deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, nicht nichtige Worte redest, dann wirst du deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. So lesen wir es in Jesaja 58, in den Versen 13 und 14. Es ist also kein grausamer Befehl, der uns knechtet. Nein, es ist vielmehr ein gnädiges Geschenk eines liebenden Vaters an seine Kinder. Das Sabbatgebot ist eine sehr gute und wichtige Anordnung, damit wir mal runterkommen vom Alltag und in der Ruhe Freude erfahren. John Piper stellte heraus, Gottes Absicht für uns am Sabbat ist, dass wir die höchste und intensivste Freude erleben, die erlebt werden kann, nämlich, dass wir dann den Herrn erfreuen. Dieses Wechselspiel ist immer wieder sein Thema. Echte Freude haben wir nur dann, wenn wir Gott erfreuen. Warum sehen aber so viele Menschen den Sabbat als Belastung? Zum Teil deshalb, weil wir einfach so viel Freizeit haben, dass wir gar keine Notwendigkeit für die Sabbatruhe sehen. Entscheidender ist aber dabei, dass die Menschen am Sabbat nicht Gott suchen, sondern sich selbst. Da sind auch nicht wenige echte Christen von uns ausgenommen, die am Sonntag lieber das machen, was ihm Spaß macht, und ihrem Hobby nachgehen, Sport machen und sich mit säkularen Themen Zerstreuung verschaffen, die Seele baumeln lassen, anstelle sich mit Gott und dem Wort Gottes zu beschäftigen und in den Gottesdienst zu gehen. Die Haltung zum Sonntag zeigt womöglich ihre gesamte Herzenshaltung zu Gott und wem oder was sie folgen. Im Neuen Testament stellen wir fest, dass die jüdischen Rabbiner im Laufe der Zeit, nachdem Gott dem Volk Israel am Sinai die 10 Gebote übermittelt hat, dem Sabbatgebot viele eigene Ideen und Details hinzugefügt wurden und damit den Menschen Lasten auferlegt haben, die man bis heute in Israel bei den orthodoxen Juden beobachten kann. 602 zusätzliche Gesetze wurden den Juden auferlegt. Ihre Auslegung ist zum Beispiel, dass man am Sabbat auch ja keinen Schritt und Handgriff zu viel machen darf, weil das ja dann Arbeit ist. Dabei kommt es bis heute zu skurrilen Auswüchsen, wie zum Beispiel Fahrstühle halten in jeder Etage, damit niemand einen Knopf drücken muss. Das ist Arbeit. Oder man greift auch so auf technische Unterstützung zurück. Oder zur Zeit von Jesus umging man die Auflagen, indem man sich zum Beispiel von Tieren tragen ließ, weil man ja selbst nicht so viele Schritte tun durfte. Da haben sie ganz vergessen, dass die Tiere auch ausruhen sollten. Aber sie waren so fuchsig, dass sie sagten, ich darf nicht laufen, ich darf auch nicht reiten. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Wassersack auf das Kamel gelegt und dann sind sie geschwommen. Ja, so ist das, wenn man ein Gesetz großzügig auslegt. Oder es gab zum Beispiel auch das Gesetz, wenn ein Huhn am Sabbat ein Ei legt, durfte es mal nicht essen, es sei denn, man hat am Sonntag das Huhn geschlachtet. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Hühner her hatten. Weil das Huhn fragt, kann ich nicht, ob Sabbat ist. Das liegt halt. Also, es gibt falsche gesetzliche Tradition, Paul, du weißt, wovon ich rede. Tradition der Pharisäer und Schriftgelehrten, mit denen Jesus rigoros aufgeräumt hat. Wir finden dazu folgende Begebenheit in der Bibel. Und da heißt es, ich muss mal gucken, wo, in Matthäus 12, Vers 1 bis 14. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester. Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn des Menschen Sohn ist Herr über den Sabbat. Daraufhin ging Jesus weiter, er suchte die Synagoge jenes Ortes auf. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Jesus wurde gefragt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Man suchte nämlich einen Vorwand, um ihn anklagen zu können. Und Jesus erwiderte, angenommen, jemand von euch hat ein Schaf und es fällt am Sabbat in eine Grube, würde er es da nicht sofort herausziehen? Nun ist aber doch ein Mensch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Und der Mann streckte die Hand aus und sie war wieder heil wie die andere. Die Priester jedoch fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen. Auweia. Was war denn los mit den Pharisäern? Warum konnten sie das vierte Gebot nicht so verstehen, wie Jesus es tat? Letztlich sind alle Gesetze in dem einen Wort zusammengefasst. Und da steht in Matthäus 22, Vers 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Pharisäer konnten die wahre Bedeutung des Sabbatgebots nicht erkennen, weil sie in ihrem Herzen keine Liebe hatten. Jesus sagt, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat, in Markus 2, Vers 27. Der Sabbat ist ein Geschenk der Liebe Gottes, um die Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen, nicht eine drückende Last, die ihn unglücklich oder stolz macht. Jesus hat den Sabbat nicht abgeschafft. Er kam nicht, um den Sabbat abzuschaffen, sondern um ihm seinen wahren Sinn zurückzugeben, nämlich keine Last, sondern ein Segen zu sein. Jesus ist der Herr des Sabbats. Es ist ein Tag, um sich auf Jesus zu konzentrieren, und dabei ist es unmöglich, dass ein Tag, der auf Jesus ausgerichtet ist, eine Belastung für die Nachfolger von Jesus ist. Wann sollen denn die Christen nun den Sabbat feiern? Wie bereits eingangs erwähnt, geht es Gott nicht um einen bestimmten Tag, sondern um den Rhythmus. 6 Tage sollst du arbeiten und dann einen freien Tag haben. Die erste Gemeinde hat sich in der Tat bewusst von ihrer damaligen jüdischen Gesellschaft abgesetzt und nicht den Samstag als Ruhetag gewählt, was traditionell der Sabbat war, sondern den ersten Tag der jüdischen Woche, was der Sonntag ist. Es gibt immer so Legenden, die Katholiken haben das gemacht und den Sonnengott angebetet und was da alles so erzählt wird. Nein, es waren die Juden, die das angefangen haben. Das wissen die meisten bloß nicht. Wir lesen dazu in der Bibel, am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. Und wenn ihr das noch euch erinnert, nach dem jüdischen Kalender beginnt der Tag aus Abend und Morgen. Also hat er in seiner Rede den Sabbat überschritten. Wir haben hier also eine erste Erwähnung, dass der Gottesdienst mit Abendmahl am Sonntag war. Oder im Brief an die Christen in Korinth lesen wir, wie Paulus versucht, eine Spendenaktion für die armen Christen in Jerusalem ins Rollen zu bringen. Da steht: Am ersten Tag der Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht, in 1. Korinther 16, Vers 2. Auch das ist ein Beleg dafür, dass die ersten Christen am ersten Tag der Woche sich in besonderer Weise ihrem Glauben widmeten. Aber der echte Grund, warum die Christen den ersten Tag der Woche als ihren Ruhetag ansehen, ist wohl eher der, dass Jesus, der Herr des Sabbats, am Sonntag von den Toten auferstanden ist. Was war das denn für eine Arbeit? Der auferstandene Herr ist danach seinen Jüngern gleich zweimal am ersten Tag der Woche, also an einem Sonntag, begegnet. So wie das Werk der ersten Schöpfung am siebten Tag der Woche beendet war, so war das Werk der neuen Schöpfung in Christus am ersten Tag der Woche durch die Auferstehung Jesu vollendet. Lesen wir im 2. Korinther 5, Vers 17, in Galater 6, Vers 15 oder in Epheser 2, Vers 10. Es war vollendet, weshalb sich die Urgemeinde für den Sonntag als ihren Ruhetag festlegte und wir es genauso halten. Gott hat den Ruhetag gesegnet. Sabbat heißt Ruhe, nicht mehr und nicht weniger auf Deutsch. Und geheiligt. Sowohl in 1. Mose 2, Vers 3 als auch in 2. Mose 20, Vers 11 lesen wir, dass Gott den geforderten Ruhetag gesegnet und geheiligt hat. Gott hat diesen Tag also zu einem besonderen Tag des Segens gemacht. Und gerade an diesem Tag, wenn wir ihn dann entsprechend halten, werden wir mit Segen überschüttet. Müsst ihr mal ausprobieren. Und dass Gott ihn geheiligt hat, besagt, dass der Tag ihn im Fokus haben soll und wir ihn für Gott reservieren sollen. Zusammengenommen heißt das, dass dieser Tag eine Quelle des Segens sein soll und dass die Aufmerksamkeit alleine Gott gilt. Wenn wir uns daran halten, Gott heiligen und er dann ganz besonders im Mittelpunkt steht, erhalten wir mehr Segen, als wenn wir uns alle sieben Tage die Woche mit säkulären weltlichen Angelegenheiten beschäftigen und denken, dass beruflicher Aufstieg und Geld der Weg zu wahrem Glück sind. Wenn wir unser Glück in Gott statt in dem Erfolg menschlicher Arbeit suchen, heiligen wir ihn und ehren seine Heiligkeit als den größeren Reichtum. Gott hat den siebten Tag gesegnet und heilig gemacht, weil er selbst mit seiner Arbeit zufrieden war. Er hatte seine Schöpfungsarbeit abgeschlossen und sah, dass es sehr gut war. Seine Ruhe bedeutete, dass er sich quasi nach getaner Arbeit in die Freizeit zurückzog und die Schönheit und Vollständigkeit seiner kreativen Arbeit genoss. Der Ruhetag soll uns also zwei Dinge vor Augen stellen. Zum einen, dass jeder echte Segen alleine von seiner Gnade kommt und nicht von unserer Arbeit und Leistung. Und zum anderen, dass wir die Fülle seines Segens erleben, wenn wir den Tag heiligen und ihn ehren und ihn an diesem Tag ganz besonders im Fokus haben. Der Sabbat als Erinnerung an unsere ewige Erlösung. Es wäre ja ein Fehler, aus den beiden Texten in 1. Mose und 2. Mose abzuleiten, dass es beim Sabbat nur um die Schöpfung bzw. um den Ruhetag nach der Arbeit geht, sondern es geht auch um unsere Rettung, was ja eigentlich das Wichtigste ist. In 5. Mose 5, Vers 15 lesen wir nämlich als zweite Erklärung, warum wir den Sabbat halten sollen. Und da steht: Du Du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestreckten Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Mit anderen Worten, die mächtige Hand und der ausgestreckte Arm Gottes sind voller Kraft, nicht nur das ganze Universum zu erschaffen, sondern uns aus der Macht der Sünde zu retten. Der Fokus des Sabbats liegt also nicht nur auf Gott als Quelle der Schöpfung, sondern auch auf Gott als Quelle der Erlösung. Gott hatte sein Volk auf dramatische Weise aus der Sklaverei Ägyptens in das neue verheißene Land geführt. Eine Geschichte, die uns von der Bibel als Vergleich für unser Leben vor Augen gestellt wird. Jeder von uns war ein Sklave, nämlich ein Sklave der Sünde. Das heißt, wir folgten wie aus Zwang verschiedenen Süchten, schlechten Gewohnheiten, waren voller Hass, Boshaftigkeit, Untreue und haben uns nicht für die Gebote Gottes interessiert, sondern haben unser eigenes Ding durchgezogen und kamen nicht zur Ruhe, sondern erlebten im Unfrieden und im Krieg mit Gott. Als Konsequenz erwarten uns dafür der ewige Tod und die Trennung von Gott, wie die Bibel es nicht verschweigt. Wir sind also verloren und haben eigentlich keine Hoffnung. Aber der Schöpfer hatte Erbarmen und einen Plan, um uns zu retten. Und damit kommt Advent und Weihnachten ins Spiel. Aus Liebe sandte der Vater seinen Sohn Jesus als das Licht in die Finsternis auf diese Welt. Aber anstelle ihn freudig aufzunehmen, wurde er abgelehnt und schließlich sogar grausam an einem Kreuz ermordet. Das jedoch war wiederum Teil des Planes Gottes, um dadurch unsere Schuld auf Jesus zu legen, dass er stellvertretend für unsere Vergehen bestraft wurde und wir freigesprochen sind, wenn wir seinem Opfer und Erlösungswerk vertrauen. Jeder, der an Jesus glaubt und um Vergebung seiner Sünden bittet, erfährt Annahme bei Gott. Und Jesus selbst ermutigt uns in Matthäus 11, in den Versen 28 bis 30, und da heißt es, ihr wisst es wahrscheinlich alle, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fest erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Was Jesus am Kreuz getan hat, versöhnt uns, die wir daran glauben, mit Gott dem Vater. Der Krieg ist vorbei, wir bekommen Frieden mit Gott. Ein Frieden, eine Ruhe, die tief in unser Herz einzieht. Ich denke da an die Geschichte eines Zuhälters und Schlägers, der in viele üble kriminelle Sachen verstrickt war und mit Gott nichts zu tun haben wollte. Aber Gott wollte ihm und schickte ihm eine junge Frau in den Weg, die keine Angst hatte, mit ihm über das Evangelium, die frohe Nachricht von Jesus, zu sprechen. Er folgte der Einladung in eine Gemeinde und in einen Gottesdienst, zuerst noch voller Hass und Ablehnung. Aber dann schmolz die Liebe Gottes das Eis in dem Herzen des brutalen Zuhälters und er gab sein Leben Jesus. Heute dient er dem Herrn aller Herren. Gleiches wünsche ich dir, dass du Jesus, nach der du Jesus vielleicht noch nicht kennst, das gilt jetzt nicht für euch, euch kenne ich ja alle. Aber die Leute hören es ja auch draußen im Internet. Verschließe dich nicht, sondern vertraue ihm dein Leben an und du wirst echte Ruhe finden. Der Schreiber des Hebräerbriefs hatte genau solche Menschen vor Augen, die noch nicht zu Jesus gehörten, und mahnte sie, das Reden Gottes nicht in den Wind zu schlagen. Er schreibt, wie schrecklich wäre es denn, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören möchte, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genutzt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. An der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte: Ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Also die, die Gott ablehnen. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom 7. Schöpfungstag die Rede war, lesen wir: Am 7. Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert: Niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt: Heute, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deshalb immer noch nicht teil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt nicht noch einmal von seinem Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben, und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. In 2. Mose 31, Vers 12 bis 14a heißt es: Haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat heiligen halten, weil er euch heilig ist. Wir haben uns nicht selbst gerettet, sondern Gott hat uns, die wir an ihn glauben, vor Grundlegung der Welt erwählt und zu seinem Volk gemacht und sorgt dafür, dass wir das Ziel erreichen. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir uns mit dem Sabbat an eine große Wahrheit erinnern sollen, nämlich dass Gott unser Schöpfer und Retter ist. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Ein Wort, das sicherlich selten gepredigt wird in unseren Tagen. Und doch ist es so wichtig, dass wir uns den ganzen Umfang dieses Sabbattages bekannt machen und ihn nicht uns nur als Gesetz auferlegen, der uns sagt, wir müssen das tun. Nein, wir müssen das nicht tun, jedenfalls nicht an einem bestimmten Tag, aber wir dürfen das tun. Und wir sollen das tun, weil wir unserem Herrn und Heiland gehorsam sein sollen. Und wir danken dir dafür, dass du uns darauf aufmerksam machst heute Morgen. Und ich bitte dich um den Segen für alle, auch die, die jetzt nicht hier sind, die Predigt hören werden, heute Mittag, heute Nachmittag oder vielleicht in den nächsten Tagen, dass sie die wahren Hintergründe des Sabbats erkennen und Gott danken. Amen. Amen.